Radio Igel, das Campusradio
an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
Live auf radioigel.at.
Schule rund um die Welt. Geht nicht? Wir sagen doch. Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Welt von Melanie Ratzenböck, einer Lehrerin, die nicht nur Klassenzimmer in Österreich inspiriert, sondern auch Erfahrungen in Ghana und Indien mitbringt. Entdecken Sie, wie Bildung kulturelle Hindernisse überwindet und wie kreative Ansätze trotz begrenzter Ressourcen echte Veränderungen bewirken können.
Hallo Melanie, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns sehr. Und als erste Frage haben wir uns überlegt, du bist eben eine so umtriebige Lehrerin. Wolltest du immer Lehrerin werden oder hat sich das im Laufe der Zeit so ergeben?
Ich vermute, dass man in einem Tagebucheintrag findet, dass ich im Kindergarten tatsächlich Lehrerin werden wollte. Das hat sich dann ein bisschen verändert, weil ich dann in die Tourismusschule gegangen bin. Und da habe ich dann gesagt, nein, studieren mache ich nicht, gehe arbeiten. Und dann, dadurch ich trotzdem so kommunikativ bin, ist trotzdem das wieder zurückgekommen, Mann, mit Kinderarbeiten macht mir Spaß, mach doch das Lehramtsstudium. So hat sich das dann ergeben.
Ja, aber eigentlich hast du ja von deiner Familie her auch die Möglichkeit, in einem Reiseunternehmen zu arbeiten. Und du hättest ja so um die ganze Welt reisen können, alles kennenlernen, aber du hast eben jetzt doch für den Lehrerberuf entschieden und verbindest das jetzt aber.
Tatsächlich hätte ich die Möglichkeit gehabt, dass ich im Busunternehmen einsteige, habe mich bewusst dagegen entschieden, weil schlussendlich, wir sind ja alle Lehrer, geben dir Kinder einfach viel mehr zurück. Und auch wenn es in dem Moment nicht ersichtlich ist und sie oft mal ein bisschen angefressen sind, ja, wenn man zu viel Hausübung gibt, wenn man später mit einer spricht, sind sie dankbar und bedanken sich für die schöne Zeit. Das ist mir schon ein paar Mal passiert und da freut man sich dann einfach, dass das dann trotzdem gewertschätzt wird, was man mit ihnen macht. Ja.
Und im Endeffekt hast du aber jetzt Beruf und deine Reiselust verbunden? Und warst ja in ganz vielen Ländern, aber wir haben uns halt jetzt entschieden, dass wir mit dir vor allem über deine Lehrererfahrungen auswärts sozusagen reden wollen, hatte, weil du uns den direkten Vergleich geben kannst. Wie ist das Lehrersein in Österreich? Wie ist es in Ghana und in Indien? Weil das sind ja doch ganz unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Bildungssystemen und wir sind total gespannt drauf, was du da alles erlebt hast.
Ja, vielleicht fange ich mal an, wie ist es zu dem... wie ist es zu dem gekommen, dass ich da überhaupt ein bisschen einrutsche? Ja, Reisen ist eine meiner größten Leidenschaften. Und nachdem ich während dem Masterstudium schon unterrichtet habe, habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich an dieser Schule bis zur Pension unterrichten? Reicht mir das? Und meine Antwort war nein, es reicht mir nicht. Daraufhin habe ich dann einmal mich gefragt, was kann ich machen, was will ich mir nur anschauen. Dann war Australien ganz oben auf meiner Liste, wo ich dann auch für das Visum angesucht habe und habe aber gewusst, die Zeit, wo ich dann quasi vom Schulschluss bis nach Australien, da habe ich nur eine Zeit übrig, was mache ich mit der? Es hat keinen Sinn, dass ich wieder in eine Schule gehe. Und dadurch, dass unsere Schule, an der ich da unterrichtet habe, eine Partnerschule in Rumänien gehabt habe und ich mir die auch angeschaut habe, war das so ein bisschen so, okay, jetzt weiß ich das, wie es in Österreich, wie es in Rumänien, wie ist denn eigentlich ganz woanders? Amerika habe ich auch schon gesehen, da habe ich auch schon Einblicke gehabt, aber wie ist es in Afrika, wie ist es jetzt in Asien? Da hat man ja eigentlich keine Ahnung und im Studium, wie wir alle wissen, lernen wir nicht wirklich was drüber oder wissen wenig. Und die erste Anlaufstelle, wie ich dann zu Indien gekommen ist, durch das Reisebüro tatsächlich, weil ich in Bangalore war in Indien und dort ein Pfarrer, ja, der ist regelmäßig nach Österreich gekommen, hat dann bei uns Deutsch gelernt auf, glaube, C1-Niveau und hat dann Spenden gesammelt und unten eine Sprachschule gebaut, weil in Indien gibt es ja über 22 Sprachen. Und Englisch ist die gemeinsame Sprache. Und wenn du in einen anderen Bundesstaat kommst und diese Sprache nicht sprichst, du findest keine Arbeit. Das heißt, es ist wichtig, dass du zumindest Englisch kannst oder von diesem anderen Bundesstaat die offizielle Sprache. Und so hat er immer Sprachschule gebaut. Dann hat er bei uns auch Saxophon spielen gelernt und hat da Abzeichen gemacht. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus. Und hat dann gesehen, okay, Musik, ein Instrument bringt dich auch weiter. Er sammelt wieder und baut eine Musikschule. auf diesem Campus. Es ist eine christliche Gemeinschaft dort und ich habe dann eben mit 10 Priestern gewohnt für einen Monat lang und habe mir dann, die haben nur 3 Schulen plus eine Universität und ein College, also ich glaube insgesamt 6.000, 7.000 Menschen jeden Tag, was da ist, eine Schule, 1.200 bis 1.500 Schüler und habe mir das dann dort nochmal angeschaut, wie das dort ist. Und zu Ghana bin ich dann eigentlich wirklich zufällig gekommen, weil ich gegoogelt habe, Ghana unterrichten und bin dann auf einen Nachbarort gekommen, da ist eine Organisation tätig, die ORA, und die haben auch Volontariat angeboten. Und ich dachte, na gut, schicke ich eine Bewerbung hin, schaue mal, vielleicht wollen sie ja mal eine Lehrerin haben als Freiwillige. Die haben tatsächlich noch nie eine Lehrerin gehabt. Die haben sich natürlich total gefreut und haben mich sofort angenommen. Ich habe gar nicht mehr mit denen telefoniert. Ich bin einfach runtergeflogen und mit meinem Koffer voll mit Hilfsmitteln, also mit Stiften, mit Heften, mit Knetmasse. Ja, und so hat sich das ein bisschen ergeben, dass die 2 Projekte da in mein Leben gekommen sind, tatsächlich.
Hört sich voll toll an. Ich finde das voll klasse. Und für mich ist es ja auch so spannend, weil du damit ja so über den Tellerrand rausschaust eben. Du hast ja jetzt den totalen Vergleich zwischen, wie ist bei uns Schule, weil du hast ja schon oft da jetzt da gearbeitet oder länger, und wie ist es eben in total konträren Ländern. Was ist für dich der größte Unterschied?
Fangen wir mal mit Ghana an. Der größte Unterschied, es ist alles langsam, es ist alles leicht. Wenn der Lehrer mal einen Powernap macht, eine halbe Stunde, ist das auch voll legitim. Das ist tatsächlich so passiert. Die Lehrerin ist einfach eingeschlafen für eine Stunde. Die Kinder schlafen dauernd ein, weil es so heiß ist. Da hast du keinen Ventilator nicht. Da sitzt du wirklich bei 35 Grad, sitzt mit deinen 30 Kindern drinnen, auf Holzbänken, ganz spärlich, eine Tafel haben sie drinnen. Sie haben ein Buch und da schreiben sie eine. Ja? Wenn man das vergleicht bei uns mit, ich muss nur so viel kopieren und in das Heftel müssen schreiben und federpenal angefühlt, ja, das kannst du nicht vergleichen. Dann rennt wieder mal ein Hen durch die Klasse durch. Also das hast du halt bei uns nicht. Bei uns ist alles sehr strikt. In Ghana ist alles sehr offen. Sie verbinden sehr viel Tanz, also sehr viel Tradition mit Schule. Religion spielt da super große Rolle. Ja. Die Kirche ist da sehr eingebunden. Ja, sie sind sehr, sehr gläubig. Also sie haben auch immer in der Früh, das ist auch sehr schön, so ein Ensemble, wo sie dann zusammenkommen, dann singen sie Lieder, dann tanzen sie gemeinsam. Das ist, da geht es nicht so sehr um das Lernen, sondern auch mehr um das, wie bin ich zu anderen. Auch in Indien, selbes Spiel, die haben auch ein Ensemble, da läuft es eher sehr strikt ab. Da sind die Klassen sehr, sehr groß. Also da reden wir wirklich von 40 bis 50 Kindern. Was mich da sehr schockiert hat, war, wie mich die Kinder gefragt haben, wie ist denn das in Österreich? Schlagen sie, ja? Und ich habe gesagt, nein, in jeder Klasse liegen dort die Rohrstöcke und der Lehrer kann zuschlagen. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich was gelernt. Also das war schwer, schwer zu fassen, ja? Und auch die Frage ist aufgetaucht, was auch ein bisschen Unterschied ist. Sie haben mich gefragt, ob bei uns, ob wir auch verheiratet hätten. Und ich habe gesagt, nein, das gibt es bei uns nicht. Ja, also das waren schon sehr berührende Momente, wenn man jetzt zur Schule per se sehr viele Kinder, ja, sie sind sehr, sehr strikt. Da ist der Ton natürlich auch ein bisschen rauer. Die Kinder sind Nummern, die Lehrer sind super bemüht. Ja. Da wird halt dann auch mal der Computer auf die Tafel gezeichnet. Ne. Sie haben schon Computerräume, also es gibt es natürlich schon, das gibt es in Ghana schon. Sie arbeiten da schon, dass fortschrittlicher werden. Das dauert natürlich alles. Ja. In Indien sind auch die Möglichkeiten eher begrenzt, was jetzt Schulbücher. Sie haben schon mehrere Bücher, wo auch private Schule, wo aber die Anforderungen sind, dass sie mindestens ein Drittel Kinder haben, die aus den Slums sind, dass die benachteiligten Familien da auch zur Bildung kommen. Ja, genau. Das fällt mir jetzt mal so ein, würde ich sagen.
Genau, und wenn man da jetzt die Geschlechter jetzt anschaut, hat es da jetzt irgendeine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs gegeben, die dir jetzt einfallen würden? Hat es da irgendein Ereignis gegeben, wo du sagst, das hat dich geprägt oder das wird dir jetzt sofort einfallen?
Du meinst jetzt von der Behandlung her oder vom Ausschauen oder auf was würde ich mich da jetzt fokussieren?
Ja, genau. Also von der Behandlung her oder hat es da bei der Bildung irgendeine Unterschiede gegeben? Sind die Jungs bevorzugt worden? Haben die Mädels irgendwie einen Nachteil gehabt, weil sie eben nur Mädels unter Anführungszeichen waren? Oder waren die eben gleichberechtigt?
Nein, die waren schon gleichberechtigt. Ja, in den Schulen, wo ich war, waren es sehr wohl gleichberechtigt. Der Unterschied war natürlich Schuluniform. Wo es mir aber schon einschneidend nur im Gedächtnis ist, war eine Situation in Indien, wo ein Mädchen sehr an der LGBTQ-Szene interessiert war. Ja, wo es für mich, ich meine, mir war bewusst, dass das natürlich Thema dort ist, ja, aber sie hat da ganz offen gefragt, wie das bei uns ist, und sie war da wirklich ein bisschen eine Vorreiterin, weil die Mädchen in Indien trotzdem eher lange Haare haben, sie hat kurze Haare gehabt, ja, und war da schon sehr offen und sehr, sie hat da wirklich einen Kampfgeist gehabt, wo, ich folge dir jetzt auf Instagram, weil ich gesagt habe, ich will wissen, was mit dem Mädel ist, weil die war, die ist so viel Fortschritt, der was vielleicht noch nicht ganz so in Indien ist, wenn wir jetzt von Gleichbehandlung reden, ja, also Gleichstellung. Und das hat mich so imponiert, weil es ist trotzdem eine Differenzierung da irgendwo, weil, ich meine, wo es in Indien auch auffällt, ich war halt wirklich auf diesem Campus. Du bist da, du hast da einen Wachmann, du bist schon ein bisschen abgeschottet, und ich bin dann auch alleine durch die Slums gegangen. Ich schaue mir das dann alles an, wenn es gefährlich ist. Und wie ich dann auch weitergereist bin, da sind halt dann auch Kinder, die betteln gingen, und da sind auch Kinder, die wo's auf der Straße liegen und die wo's nichts zum Essen haben. Und das ist auch in Afrika. Ich meine, in Afrika habe ich auch Häuser besucht von benachteiligten Familien, und das fällt halt schon auf, dass da schon eine Schere noch da ist. Und in Indien ist mir schon erklärt worden, auch von den Indern, dass die Schere immer größer wird und dass sie sich schon fürchten vor dem, und das wird auch sicher nicht Halt machen vor der Bildung, ja, weil da auch die Schere größer wird. Ja. Arm und Reich kennt man trotzdem auseinander, weil in der Schule manche Kinder, die haben Handys gehabt, und bei denen war ja Instagram und Folgen etc. Andere haben da gar nicht gefragt, weil, warum, ich gewusst, die kommen aus dem Slum, die haben es nicht. Ja. Also das ist schon auffällig. Mhm.
Ja, genau. Und wenn man da jetzt die Schere betrachtet, auch wenn wir jetzt mit uns vergleichen, schätzen die Kinder das in Ghana und in Indien jetzt mehr wie in Österreich? Sieht man da irgendwie mehr Motivation, oder sagt man, dass sie irgendwie unmotiviert sind, so wie bei uns teilweise, dass sie es gar nicht schätzen oder gar nicht wissen eigentlich, was ihnen da ermöglicht wird in Österreich, oder sind sie da voll motiviert drinnen und ja, wollen eigentlich auch was lernen und gehen freiwillig und da richtig gern zur Schule?
Du hast sicher auch Kinder, die wo's frustriert sind, weil sie einfach schwächer sind. Erstens das. Du hast auch Kinder, wie überall, die nicht wollen. Auch wie bei uns. Das ist so. Trotzdem, wenn ich jetzt Ghana als Beispiel hernehme, sind die Kinder sehr, sehr bemüht, weil sie wissen, nur durch die Bildung erhalten sie ein besseres Leben, weil ihre Eltern Analphabeten sind. Es ist ein Fakt. Ja. Und die Kinder, wenn ich mir das wie ich die Familien auch besucht habe, die die Einkommensschwächeren, ja, die machen Hausübungen auf die Knie. Ja. Die haben keinen Schreibtisch, die haben auch kein Bett, die schlafen am Boden, die sind dreckig. Ja. Das ist so. Ja. Aber trotzdem lernen sie, weil sie wissen, nur durch Bildung können sie vielleicht dann einmal einen Job aufmachen, können einen Straßenstand aufmachen, sonst wäre es nicht möglich. Andererseits gibt es aber auch die Kinder, die aus der Schule, die Schule hinschmeißen, ja, weil natürlich der Anreiz vom Geld für die Familien auch da ist, ja, und in Ghana wird ja mit Trotros umgefahren, das sind so ja alte, Transit, würde ich jetzt mal sagen, als Beispiel, die wo sich da mal umfahren, und die werben die kleinen Kinder von der Schule ab und sagen, hey, vermiet, kriegst du ein bisschen Geld, ja, damit sie nicht mehr in die Schule gehen, und es gibt da ein Bruchteil, der was dann einfach die Schule hinschmeißt. Ja. Aus denen wird halt dann auch, sage ich jetzt mal, schon was. Ich meine, die gehen auch alle arbeiten dann irgendwo. Aber die Standards und die Ausbildungsmöglichkeiten haben sie dann natürlich nicht wie andere, die was in die Schule gehen. Ja. Indien, weiß ich jetzt gerade nicht. Fällt mir gerade kein Beispiel ein.
Danke.
Ja, ich wollte mal fragen, weil du gesagt hast zum Beispiel, dass ein paar so auf den Knien oder eben sitzend Aufgaben machen, wo ich, glaube ich, auch Fotos gesehen habe, wo in Klassen die Kinder, ich weiß nicht mehr, ob es Indien oder Ghana war, einfach auf dem Boden, auf dem Teppich auch ganz, ganz einfach sitzen. Wie ist das so von den Räumlichkeiten und von der Beschaffenheit? Wie unterrichtest du eigentlich? Es sind ja auch sehr viele, sehr große Klassen, also bis zu 60 Kinder, sehr über, fordernd sein?
Sehr. Also wenn ich jetzt Megana zuerst wieder hernehme, das sind über die Holzbänke, sie sitzen zu zweit. In den größeren Klassen, glaube ich, haben sie Plastiksesseln. Durch die Aura fließt da immer Spendengelder ein, dass da einfach wieder was angeschafft wird. Sie haben Tafeln drinnen, grüne Tafeln. Sie haben dann ganz viele Plakate aufgehängt und sie haben einen Schrank. Da ist dann der allgemeine Spitzer drinnen, ja, weil jedes Kind hat ja nur einen Stift und einen Radiergummi und ein Heft, ja, wo sie reinschreiben. Und sie haben schon Bücher, aber die werden auch wiederverwendet. Wenn man da eben Kinder unterstützt, dann kriegen die da ein bisschen mehr, sage ich mal. Es wird da schon geschaut, also es werden auch ältere Kinder schon unterstützt, die was dann auf andere Schulen gehen, die was dann auch von den Spendern direkt Schulbücher bekommen, ja. Aber sonst ist es alles sehr spärlich. Du hast dann, das ist das Wichtigste, glaube ich, in Ghana, sie kriegen einmal am Tag ein Mittagessen, weil mir gesagt haben, es gibt ganz viel Reibereien, also wenn die Pausen mitkriegt, wo das Essen gestohlen wird, weil die Kinder daheim nichts zum Essen kriegen, das ist auch ein Fakt. Das heißt, durch diese Spenden, ja, kriegen die auch einmal am Tag was zum Essen und gehen dann nicht hungrig heim, ja. Genau, sie haben dann einen Sportplatz, ist vielleicht auch interessant, das wird einfach eine Wiese. Und was ich so faszinierend gefunden habe, sie kennen in Ghana in der Schule keine Sportkleidung, ja. Und da läuft dann halt ein Mädel mit einem Prinzessinnenkleid um und spielt dann Fußball, ja. Und für sie ist das Sportkleidung und sie freut sich ja drüber. Und für sie ist das Sportkleidung, weil sie Sportkleidung nicht kennt, ja. Sie haben mal letztes Jahr, also sie haben alle eine Schuluniform, teilweise abgetragen von den Geschwisterkindern, je nachdem. Und haben letztes Jahr alle das erste Mal Schuhe gekriegt. Ja. Also jeder hat ein paar Schuhe gekriegt mit den Spendengeldern, das ist als Weihnachtsgeschenk. Das war natürlich der Hammer für sie, ja, dass sie selber Schuhe besitzen. Ja. In Indien kommt es darauf an, in welcher Schule dass wir reden. Auffällig ist, dass sie haben ja auch diesen Assemblyplatz, wo sie eben, das habe ich glaube ich erst vergessen zu erwähnen, wo sie in der Früh Spalier stehen müssen, klassenweise hintereinander aufgereiht. Ja, sie müssen sich ruhig verhalten. Dann kommt der Pfarrer, wird er genannt, also der Direktor, das ist eben ein Pfarrer. Sie wissen übrigens nicht, dass sie in eine katholische Kirche gehen in Indien, tatsächlich. Sie wissen, dass sie die Pfarrer mit Vater anreden müssen, aber ihnen ist nicht bewusst, dass es eine katholische Kirche ist, weil da gehen auch Muslime hin, Hindus, ja, ohne Glaubensbekenntnis. Also alle miteinander sind, da spielt Religion nämlich keine Rolle. Und die haben da halt diesen Platz und da stehen sie dann und dann singen sie die Nationalhymne und der Geburtstag von allen Kindern wird vorgelesen am Tag und sie sagen, wie das Wetter ist und welche News das gibt. Also das hat mir sehr gut gefallen, das wird ich nämlich noch, habe ich vergessen, das erst zum Sagen. Genau, diesen Platz haben sie, wird dann Fußball gespielt und die Klassenräume sind auch wieder mit Holzbänken. Sie haben schon teilweise Whiteboards, also an dieser Sprachschule, wo ich unterrichtet habe, Deutsch am Abend, die haben auch schon Whiteboards, weil sie halt dadurch, dass sie Privatschule haben, haben sie natürlich andere finanzielle Möglichkeiten. Ja. Und ja, es ist ein bisschen fortschrittlicher. Deswegen, ich kann jetzt in Indien diesen Vergleich nicht sehen, wie ist es am Land, weil ich habe auch gesehen, in Ghana, Schulen bestehen auch nur aus Palmblättern. Ja. Und es ist ein Tafel in der Wiese und sie sitzen am Boden. Das gibt es auch, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie überhaupt einen Zugang zur Bildung haben im Endeffekt. Ja,
ja das ist, ja, da gibt es sicher große Unterschiede. Warst du vielleicht eigentlich auch in Privatschulen oder hast du da mal einen Unterschied erlebt? Weil ja, ich habe auch gelesen, dass ja viele Eltern ja auch eben viele, wenn sie es sich leisten können, in Privatschulen schicken wollen, eben damit sie ein besseres Leben eben haben oder als die selbst. Also sonst gibt es ja auch viele Kinder, die schon sehr früh auch von der Schule genommen werden, weil sie den Eltern im Hof oder so helfen müssen. Ja, hast du da irgendwie was mitbekommen?
In Ghana war es ja eigentlich auch, es ist sehr, also ich glaube, sie müssen Schulgeld, bezahlen, das weiß ich jetzt nicht einmal. Aber da hast du auch die verschiedenen Schulen. Und es ist halt diese Schule, an der ich war, ist für einkommensschwache Familien oder Familien, die es nicht leisten können. Und ich glaube, die weitesten, die gingen 1,5 Stunden in die Schule, glaube ich, oder 1 Stunde jeden Tag. Ja. Bin ich bei Privatschulen vorbeigegangen und da sieht man natürlich, dass die ganz andere, auch vom Außen schon ganz andere finanzielle Mittel haben. Ja. In Indien hat man auch bei den 3 Schulen am Campus, da hat man auch gesehen, was ist die Schule, die, wo es für ganz einkommensschwach ist, und was ist die Schule, wo die Besseren gehen. Ja? Also das fällt natürlich auch bei den Räumen und so auf, das merkt man. Ja? Natürlich auch, wie es ist die Schulkleidung und so, das kriegt man schon mit. Ja? Also,
Also vielleicht magst du uns ja mal einen Tag so in Ghana, wie läuft da so ein Schultag ab? Einfach einmal beschreiben für uns.
Ich fange mal an mit meiner Wohnsituation. Ich habe ein kleines Zimmer bei den Betreuern der Schule, bei Paul und Bernice Otu, ja, die haben mich aufgenommen bei ihnen. Ja, ich wasche in der Früh meine Wäsche mit der Hand, ja, auch in Indien war das so, ja. Dann kriege ich Frühstück vom Paul und dann gehe ich gemeinsam mit seiner Tochter, gehe ich, glaube ich, eine halbe Stunde sind wir zu Fuß in die Schule gegangen, da trifft man dann die ganzen anderen Kinder, meistens war ich dann ein bisschen später dran, ja. Dann rennen sie schon ein bisschen, ja. Dann kommt der Schulbus, weil sie haben einen Schulbus tatsächlich, der die ganz weit weg, die Kinder, die ganz weit entfernt wohnen, abholt. Dann ist meistens das Assembly, ja, wo die Schulleiterin, die Emma damals noch, dort gesessen ist und die Kinder alle zusammenstehen und dann Lieder singen und es wird einfach organisatorisch was besprochen, es wird gebetet, es ist sehr laut. Das sind ja, also der Unterschied, dem, was ich vielleicht auch noch sagen muss, ist, an dieser Schule fängt es in der Pre-K an und sie haben nur, ich glaube, vor der Pre-K haben sie eins, also von Kindergarten und Pre-K bis das Alter von 16, ja, das heißt, da ist alles dabei, da ja, weinen dann wieder mal Kinder, dann laufen wieder einmal Dumme, es ist alles sehr quirlig. Dann gehen sie in die Klassen und ich war in einer zweiten Klasse, glaube ich, mit dabei. Dann haben sie verschiedene Fächer, Englisch, ihre Haupt-, also ihre Sprache Tree und ja, Mathematik, Lesen, wie gesagt, manche Kinder schlafen ein dabei, da wird Hausübungen kontrolliert, es wird viel gesungen, dann ist eben Mittag, da kriegen sie dann was zum Essen, da sitzen, also sie nehmen das Essen, sie hat, jeder von ihnen hat eine Plastikbox mit, da gehen sie hin, holen sie das Essen ab, gehen dann in die Klasse, sie essen mit Fingern und mit Besteck, kommt drauf an. Dann wird kurz einmal geschlägert, weil da Essen überblieben ist und der eine will wieder was vom anderen abhaben. Dann haben sie nur kurz Nachmittagsunterricht. Da haben sie meistens so Gruppensachen. Und dann wird noch ein bisschen gespielt und gegen 3 Uhr gehen wir dann gemeinsam nach Hause und spielt Ich sehe was, was, was du nicht siehst. Ja, es ist ganz nett, ja. Und dann gehen sie nach Hause halt zu Fuß.
Aber es hört sich so an, als wenn das im Prinzip so eher familiär ist, so frei, ohne diesen Stundenplan, so wie wir das haben, mit jeder weiß genau, heute habe ich das, das, das Fach und das ist alles durchstrukturiert, sondern für mich hat sich das jetzt gerade so angehört, es ist familiär, es wird nicht nur auf das Lernen oder den Lernzuwachs jetzt da Wert gelegt, sondern es kommt auch vor, dass man eben singt oder dass man auf die Bedürfnisse vielleicht von den Kindern eingeht, die vielleicht einfach auch von der vielen Arbeit oder ihren langen Wegen müde sind. Stimmt das oder ist das jetzt nur so mein Eindruck?
Ja, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. In Ghana Lehrer sein ist eine sehr lockere Sache. Ja, da gibt es keine Pausenaufsicht. Da wird geschlägert, da wird geschrien. Es ist egal. Ja, da ist keiner da. Da fühlt sich auch keiner zuständig. Und das ist so, weil man dann trotzdem den Lehrkräften genau sagen muss, tu das, tu das, du musst das tun. Ja? Und ja, in dieser Schule ist es sehr familiär. Sie haben schon einen gewissen Stundenplan, also sie gehen schon vor. Aber es läuft eher ineinander über. Ja? Und wenn dann einmal es nicht nach Plan läuft, ist es auch nicht tragisch, weil an dieser Schule so ist, da geht es ums Bildungsminimum. Ja? Da wären keine, ich weiß, ich glaube, das hat mir, da haben wir für die Ohren, haben es mir erzählt, Peuer war das erste Mal eine, die einen Universitätsabschluss geschafft hat aus dieser Schule. Ja, und die Schule gibt es aber schon länger. Das heißt, es gibt schon vereinzelt, welche, ich glaube, die hat Gastronomie, irgendwas, da hat sie eine Ausbildung gemacht, oder hat sie College gemacht, ich weiß es nicht, aber das ist sehr, sehr selten, ja, weil die Kinder dann zu arbeiten beginnen, sage ich mal. Ja, aber es ist nicht so strikt wie bei uns. Ja, das kann man nicht vergleichen.
Ja, da wollte ich kurz noch fragen, wegen, weil wir jetzt auch das Thema haben, dass wir vergleichen zu Österreich zum Beispiel, wie das mit der Weiterbildung und höheren Schulen, Universität ist, wie stehen da die Chancen so generell, wenn man jetzt in einer normalen öffentlichen Schule ist, wie hat man da, wie macht man da weiter? In Indien war es, glaube ich, so, vor 2009 konnte gar nicht jedes Kind in die Schule gehen, oder jetzt ist es so, bis 14 ist zumindest für allen das wird das ermöglicht, in die Schule zu gehen, und dann wird ja dann oft mal recht früh gearbeitet, oder? Also was hat man da für Chancen zu studieren zum Beispiel?
Ja, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, hast du sehr gute Chancen. Wenn du die finanziellen Möglichkeiten nicht hast, bist du zum Beispiel wie jetzt von der ORA, bist du auf solche Programme angewiesen, wo du finanzielle Unterstützung bekommst, dass es dir ermöglicht wird. Ja? Weil, soweit ich weiß, die, wo sie ja erwähnt hat, die, was dann studiert hat, das Mädchen, die hat die finanziellen, normalerweise, glaube ich, endet das Projekt mit 16, glaube ich, mit Beendung dieser Schule, aber du kannst sie dann nur weiter sponsern. Ich habe nämlich jetzt auch ein Patenkind und der Eric ist aber erst 4, also der geht jetzt in Kindi, also der ist noch ganz ein kleiner Mann, also weiß ich nicht, wie es dann weiterläuft mit ihm, aber prinzipiell ist es schon so, nach finanziellen Möglichkeiten, ja, und in Ghana, gerade wenn du ländlich lebst, geht es trotzdem nicht so sehr um den Schulabschluss, sondern trotzdem auch mehr um das Handwerklich. Sicher musst du ein Know-how haben, dass du jetzt deinen Shop aufmachst, aber wenn du einen Straßenstand hast, brauchst du jetzt nicht viel, außer dass du dir die Sachen kaufst, die du für den Stand brauchst. Indien ist es gleich. Es ist auch wieder, welche Schule besuchst du? Wie ist dort deine Ausbildung? Ja? Und dann kannst du je nach Noten, kannst du es schon probieren, dass du weitergehst oder studierst, aber es wird dir nicht so wie bei uns, es wird nicht allen ermöglicht, sage ich jetzt mal, oder allen versucht zu ermöglichen. Ja? Mhm.
Ich meine, in Indien ist ja so, dass man weiß, es gibt da ganz extreme Schere zwischen reich und arm. Und Indien ist ja eigentlich ein sehr bildungsleistungsstarkes Land in gewissen Sektoren, also im IT-Sektor zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite aber eben haben sie riesige Slumgebiete, wo die Leute quasi gar nichts haben. Ne?
Mhm.
Bei so einem Schulprojekt, ich meine, ist natürlich dann auch die Frage, auf der einen Seite ist toll, dass natürlich jetzt da so quasi eine gewisse Quote aus den ärmeren Gebieten nehmen müssen, ja, wie du vorher gesagt hast. Auf der anderen Seite gibt es dann auch weiterführend so quasi Unterstützung dann für diese Kinder, weil jetzt haben sie ja eine gewisse Grundausbildung gemacht.
Mhm.
Und im Endeffekt sagst du auf der einen Seite ja Geld, ja klar. Also die reichen Kinder werden ein Studium machen, werden natürlich dann in den guten Branchen arbeiten können, aber hört es dann mit der Schule quasi auf jetzt für die ärmeren Kinder, oder gibt es dann da noch was hinten nach?
Ja, also gerade in der Schule, wo ich war, in Bangalore, ist ja der IT-Sektor riesig, und wo ich schon sagen muss, die Kinder werden da schon sehr gedrillt, also die Kinder werden da mit 3, ich glaube, sie sind 3, werden sie in der Klasse reingesetzt, da müssen sie still sitzen und da wird nur Englisch mit ihnen gesprochen, weil die Sprache dort an dieser Schule, eben die Hauptsprache ist Englisch. Das heißt, die Kinder, denen wird das aber nicht so spielerisch oder auch übersetzt, sondern es wird nur Englisch mit ihnen geredet. Das heißt, später merkt man das dann auch, wer hat die Auffassungsgabe irgendwie gehabt und wer nicht. Du hast sowohl in Ghana als auch in Indien die Möglichkeit, auch, wenn du die Leistung erbringst, dass du Sponsorships hast, ja, ähnlich wie in Amerika, aber es ist halt selten. Und meistens, wenn die finanziellen Mittel dann nicht da sind, arbeitest du halt dann. Es ist so. Ja. Also.
Und in Ghana, habe ich das richtig verstanden, das ist ja wie eine Gesamtschule dann. Weil du hast jetzt gesagt, die sind bis 16 dort. Mhm. Also im Prinzip anders als in unserem Schulsystem. Wir haben ja die verschiedenen Stufen da. Das heißt, im Endeffekt werden die dann also in gemeinsamen Klassen unterrichtet, oder ist das dann schon wiederum nach Alter aufgeteilt?
Nein, da ist schon nach Alter aufgeteilt, aber es kann auch sein, wenn du sehr schwache Schüler hast, dass da jetzt ein 10-Jähriger bei einem 5- oder 6-Jährigen sitzt. Ja? Und das ist auch wirklich so, weil das war in meiner Klasse auch so, wo ich drinnen war, da habe ich auch einen 10-Jährigen drin sitzen gehabt. Der, wo es halt da einfach drin gesessen und hat halt gerade gelernt, wie man halt schreibt. Ja?
Das heißt, die kommen einfach dann so weit, wie sie kommen, und mit 16 ist dann so quasi die Schulbildung in jedem Fall vorbei, auch wenn er jetzt nicht alle Klassen durchlaufen hat.
Mhm. Ja. Also mit, ich meine, wenn der Weg auf der steigt, schon mit. Also wenn der jetzt 10 ist und ist mit die Erstklässler oder Zweitklässler drinnen, geht er schon mit. Ja, und dann ist jetzt der Bildungsweg länger. Wahrscheinlich wird er auch nicht so lange durchhalten, weil er bildungsschwach ist. Und was wir schauen, was mir gerade in den aufgefallen ist, ich habe dann eine Konferenz begleiten dürfen. Und da habe ich dann erklären müssen, was jetzt Legasthenie ist und was Dyskalkulie ist. Legasthenie darf man nicht mehr sagen. Leseschwäche und Rechtschreibschwäche und irgendein Begriff jetzt nur, den weiß ich gerade nicht. Und dann ist einer auf mich zugekommen, ein Junglehrer, das werde ich nie vergessen, und der bringt dann ein Buch mit, ich habe das alles auf Englisch übersetzen müssen, und dann bringt er mir ein Buch mit und da ist dann drinnen gestanden, ich glaube, Legasthenie, ich bin mir nicht mehr sicher, und in Klammern 1995. Ja? Also das heißt, sie hören schon was von dem, aber sie haben zum Beispiel in meiner Klasse war Autist drinnen. Das habe ich sofort gekannt, der hat einfach den Lärm nicht ausgehalten. Der hat sich nicht konzentrieren können, für den war das viel zu viel und der hat einfach auch nicht wirklich kommunizieren können. Und sie haben halt aber auch nicht gewusst, wie gehe ich mit dem um, weil sie die Ressourcen nicht haben und die Lehrer auf das auch nicht geschult werden. Sondern da wird halt jeder gleich behandelt. Und wenn wer schwach ist, muss er trotzdem genau den Aufsatz schreiben. Da wird halt nicht differenziert, sondern der muss halt und dann dauert es halt zu lang und dann wird halt nicht fertig und dann wird er halt geschimpft. Aber da wird halt nicht geschaut, ist da was, ne? Kann da was sein, weil sie es aber auch nicht kennen, weil es ihnen nicht beigebracht wird. Ne?
Und genau, wenn wir jetzt bei den Lehrern sind, ist es so, dass man als Lehrer dort eine Ausbildung hat, dass man da so qualifiziert ist, wie wir jetzt da, wir machen ein Studium. Und im Endeffekt, oder sind das einfach Leute, die aus der Gegend dann sind, die dann halt irgendwie fortgebildet werden, auch wieder durch vielleicht Hilfsorganisationen. Wie hast du das gesehen?
Na, also in Ghana weiß ich es, weil von Paul und Benice der Sohn das Lehramtsstudium gemacht hat. Du musst da studieren, ja. Inwieweit dann die Ausbildung ist, weiß ich nicht. In Indien ist es auch so, das waren alles qualifizierte Lehrer, ja. Also das musst du machen. Aber ich glaube schon, dass es in manchen Gebieten sicher Schulen gibt, wo keine qualifizierten Lehrer sind. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Mhm.
Also im Endeffekt ist dann einfach nur die Ausbildung vom ganz anderen Stand, als wir sie jetzt da haben. Und dadurch kommt es eben dazu, dass die im Prinzip viele Dinge, so wie du vorher gesagt hast, Autismus, Dyskalkulie, nicht wissen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ist es auch vom Schulsystem her vielleicht gar nicht vorgesehen, dass man auf solche Kinder eingeht?
Ich glaube, dass es großteils da wirklich darum geht, Hauptsache sie können lesen und schreiben und sie haben ein bisschen Allgemeinwissen, ja, und können Englisch, ja, weil in beiden Ländern ist Englisch einfach super wichtig, ja. In Ghana ist Amtssprache und ich glaube in Indien auch, ja. Die brauchen das einfach, ja. Aber wie gesagt, nachdem ich in Indien in der Privatschule war, kann ich sie jetzt nicht so beurteilen, weil ich halt nicht weiß, wie es in öffentlichen Schulen dort ist. Und ich muss wirklich sagen, an den Schulen, wo ich war, die sind halt top, ja, weil sie die Mittel haben. Ländlich, beziehungsweise in anderen Schulen schaut es sicher ganz anders aus. Das haben auch die Priester mir erzählt, dass sie ja da teilweise schon anstehen und dafür mitkriegen natürlich, weil sie da einfach auch Missionierung leisten. Ja.
Mhm. Wenn man die drei Orte jetzt hernimmt, als Österreich, Ghana und Indien, wo hat es dir am meisten Spaß gemacht zum Unterrichten? Kann man das überhaupt sagen oder sind das einfach ganz andere Erfahrungen? Oder sagst du, ja, an einem Ort hat es mir ganz besonders gefallen und ich würde es immer wieder machen?
Grob gesagt kann ich das jetzt nicht beantworten, wo sie sagen kann, wenn du einmal im Ausland unterrichtet hast und du wieder zurückkehrst, ist es sehr, sehr schwer. Es ist sehr, sehr schwer, weil ja, die Kinderbildung ganz anders annehmen und trotzdem den Wert irgendwo schon erkennen, der oftmals bei uns, ja, bei uns wird Bildung trotzdem irgendwie als selbstverständlich genommen, hergenommen. Und warum muss ich denn lernen? Ja, bei denen stellt sich die Frage nicht, warum muss ich lernen, sondern ich muss lernen, weil es für später wichtig ist. Und die wissen die Wichtigkeit von Bildung zu erkennen, ja. Mhm.
Wenn man jetzt die Kommunikation anspricht. Hast du dir da leicht getan in Ghana und in Indien oder hat es da Schwierigkeiten gegeben zwischen Schüler und jetzt ebenfalls Lehrer, so wie du?
Ghana würde ich sagen, ja, mit den Kleinen eher, ja, die, wo es gerade mehr Englisch, die lernen so dann im Kindergarten mit ja, 4 Jahren, glaube ich, lernen sie das schon langsam, das heißt, die Karten. Und wir bei uns, sage ich, in der 4. Klasse Volksschule lernen die mit 4 Jahren. Ja. Da ist der Wortschatz dann natürlich mit 6 schon gut, ja, aber manchmal hat man Kommunikationsschwierigkeiten sehr wohl. In Indien selbes Spiel, ich glaube, da hat man jetzt auch mit 3, 4 Jahren an mit Englisch. Da ist es schon sehr gut gegangen. Ja. Aber es kommt immer wieder natürlich zu Kommunikationsschwierigkeiten, wenn die Muttersprache einfach eine andere ist. Ich meine, bei mir ist Muttersprache Deutsch, ich kann nicht erwarten, dass so irgendwer mit mir Deutsch spricht. Ja. Aber man lernt halt dadurch auch sehr viel und man muss, wie man immer sagt, wenn man in ein anderes Land kommt, man muss ja manchmal mit Hand und Fuß verständigen, aber es funktioniert immer. Ja,
ja, das klingt super und ich glaube, die sind auch alle sehr dankbar, wenn dann jemand kommt und einfach mit ihnen generell Zeit verbringt und alles Mögliche beibringen möchte. Wie du sagst, die Dankbarkeit ist, glaube ich, einfach viel größer. Ich wollte auch fragen, was so für dich vielleicht einer der schönsten Momente war, was du so mitnehmen kannst, wo du sagst, das war wirklich, ja, das hat dir sehr gut gefallen. Gibt es irgendwelche Momente, an die du gern zurückblickst? Und ich schätze mal, du würdest das auch wieder nochmal machen.
Auf jeden Fall, ja. Ich plane schon meinen Aufenthalt im Dschungel in Südamerika, tatsächlich. Da habe ich mir schon Schule ausgesucht, die mir gerne anschauen würde. Also in Zukunft würde ich das auf jeden Fall weiter beibehalten, weil du dir sehr viel mitnimmst. Und sei es von Ghana nicht nur die Dankbarkeit, sondern dass du einen Kopierer zu schätzen weißt, ja, dass du auch wieder mehr Fokus legst drauf, dass du die Kinder mit der Hand schreiben lässt, ja, was ja oft motorisch gar nicht mehr so gut läuft, muss man ja sagen. Die Probleme kennen wir ja. Und einfach, ja, dieses, wenn die Kinderaugen anblicken und einfach so interessiert sind, weil du erstens mal ganz anders ausschaust, da fängt es ja schon mal an. In Indien ist dann so weit gegangen, ich habe in den Pausen nur Autogramme geschrieben. Ja. Die wollten alle meine Unterschrift, weil es für sie was ganz Besonderes ist, weil ja, sie nicht oft, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt bewusst, weiße Menschen zu sehen bekommen. Für viele ist es das erste Mal, gerade wenn du in Ghana, wie ich war, sehr ländlich bist, ja. Und die freuen sich einfach. Und das ist was, was man mitnimmt, dass man einfach wertzuschätzen weiß. Wie gesagt, fängt es beim Kopierer an, bei der Dusche, ja, die, was man hat, beim Essen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich vielleicht ein Auto habe, ja. Genau diese Dinge, die man oft nicht zu schätzen weiß, nimmt man mit nach Hause und sagt, boah, mir geht es eigentlich super gut. Ja. Und wir haben keine Probleme. Und wo ich meckert, das ist nichts. Ja. Es gibt Menschen, denen geht es viel schlechter und die sind einfach angewiesen auf Hilfe. Ja. Aber in der Schule, ja, wie gesagt, einfach diese Kinderaugen und diese Motivation und was die trotzdem auch schaffen irgendwo, weil sie lernen trotzdem eine andere Sprache. Ja. Sie werden nicht unterrichtet in der Schule mit ihrer Muttersprache. Schon auch, wie bei uns, jetzt sage ich mal Englisch, ja. Aber die Hauptsprache ist eine andere. Ja. Und das ist sehr bemerkenswert, dass die Kinder da ja von klein auf einfach schon zweisprachig aufwachsen. Das finde ich ja super impressive. Also, ja.
Du hast ja vorher gesagt, dass die eigentlich viel früher mit der Schule anfangen, oder? Weil wir starten mit 6 und vorher ist ja das wirklich sehr spielerisch. Wann fangen die an?
In Ghana, ich glaube mit 4 ist die Pre-K und die Vorschule, ich glaube der Garrick war 3 und die lernen aber mit 3 schon Buchstaben, Farben, ja, benennen und so, das ist ein Wahnsinn. Auch in Indien lernen sie rechnen teilweise mit 4. Also das ist irre. Und mich wundert es auch nicht, dass da, wie wir schon gesagt haben, dass der Bildungssektor da boomt und dass die top ausgebildete Leute haben, weil die Bildung viel früher ansetzt. Und sicher ist die spielerische Phase wichtig. Ja. Das geht natürlich in Ghana ab, weil ja, Spülsachen ist relativ. Ja. Aber ich finde das schon bemerkenswert, weil es trotzdem irgendwie spielerisch passiert. Und man trotzdem, wenn ich jetzt Ghana, würde ich einmal als Beispiel, super kreativ sein muss. Ja, wenn, wie willst du in der Volksschule zum Beispiel, ja, da hast du dann deine Figuren oder so und dann lernst du dann also das Rechnen oder Mittel halt, ja, Bausteine. Wir haben mit Bleistiften zählen geübt, ja. Du hast halt da keine anderen Möglichkeiten und das ist, also ich finde das super spannend, ja. Und ich glaube, wenn die noch detailliertere Bildung hätten, also das sind Top-Leute, also die werden uns, also gerade Indien, glaube ich, in Zukunft werden uns die sicher überholen, hundertprozentig, wenn wir nicht an unserer Bildungsreform einmal was machen und nicht nur immer quatschen, ja? Weil da müssen wir jetzt anzahlen, weil sonst verlieren wir wirklich den Anschluss, es ist so, ja.
Du hast ja vorher gesagt, es ist dir voll schwer gefallen, nachher wieder in Österreich zu unterrichten und wieder zurückzukommen. Inwiefern?
Ja, diese Fülle an Materialien, alles, was ich habe. Ja, man unterrichtet ja in Ghana trotzdem mit einer Leichtigkeit, ja, mit einer Einfachheit, weil man halt begrenzte Mittel hat. Und bei uns erstelle ich selber Arbeitsblatt, dort gibt es ein Arbeitsblatt, gerade jetzt mit der Digitalisierung und den ganzen KIs, ja, ist es ja flink, dass man ein Arbeitsblatt erstellt, ja. Die Frage stellt sich in Ghana nicht mit Arbeitsblättern, weil ich habe ein Buch und das reicht, ja. Und das ist dann sehr überfordernd, auch diese Striktheit, dieser Druck auch, den wir Lehrkräfte ja alle kennen. Ich muss den Lehrplan schaffen, ich muss das alles durchboxen. Gerade ich als Geschichtelehrerin muss jetzt durchschnaufen, weil es ist fast unmöglich, dass du bis in die Jetztzeit kommst, sollst aber aktuelle politische Themen auch noch irgendwie unterbringen. Schwierig. Diesen Druck hast du dort nicht. Weil zum Beispiel auch in Ghana viele nicht einmal gewusst haben, dass es einen Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Ja? Weil das Wissen einfach nicht da ist. Ne? Die lernen halt, haben die Inhalte, die Bildungsinhalte ganz woanders gesetzt. Und da geht es ja meistens nur viel mehr um das Handwerkliche, wo ja wir den Fokus ein bisschen verloren haben, weil bei uns trotzdem sehr viel Theorie ist. Ja?
Und du hast jetzt vorher gesagt, du planst schon deinen nächsten Aufenthalt. Das heißt, für dich ist das jetzt so ein Fixpunkt in deinem Leben geworden, dass du immer wieder in andere Schulen gehst, in andere Länder. Willst du das so beibehalten?
Ja, ich war erst im November an einer Schule in den Niederlanden, in Alkmaar, und habe mir dort einmal angeschaut, wie die unterrichten. Das war auch sehr spannend. Und für mich, du nimmst dir aus jeder Schule etwas mit. In Ghana sei es... ja, dass du einfach wieder aufs Wesentliche, dass du wieder sehr viel Wert, immer, was mir sowieso wichtig ist, aufs Grüßen, ja, aufs Dankesong, aufs Bittesong. Ja. Wenn ich jetzt Indien hernehme, die haben diese 5-Minute-Silence, was ich super finde, wo eine Meditationsmusik durch die ganze Schule gespielt wird und die Kinder müssen ruhig mit dem Kopf am Tisch sein und müssen dieser Musik zuhören, dass sie runterkommen. Das ist vor der Schule und auch nach der Schule, wo ich sage, okay, auch was, was man sagen kann, wenn man selber eine Klasse hat, hey, das setze ich um. Ja. Oder auch in Ghana, dass man sagt, okay, da gibt es verschiedene Sprüche oder so, die was man sagen kann, dass man ein ruhiges Klassenklima hat. Ja, man nimmt sich überall was mit. Wie gesagt, Niederlande auch, da müssen die Kinder von Klasse zu Klasse gehen. Man sieht immer wieder neue Sachen, man bleibt nicht stehen und kriegt da wieder ganz andere Ideen, die was ich vielleicht in meinen Unterricht einbauen kann, auf die ich vielleicht mit KI gekommen wäre, vielleicht auch durchs Reden, aber der Großteil, es wird uns ja an der Uni eigentlich nicht vermittelt, wie ist es denn woanders? Wie machen denn die das? Und ich glaube, dieser Austausch wäre super wichtig, dass wir einfach ein Bewusstsein kriegen, okay, was konnte ich verändern? Wie konnte ich meinen Unterricht auflockern? Wie geht es noch? Weil es geht auch vereinfacht. Es muss nicht immer kompliziert sein. Ja?
Hast du definitiv was umgesetzt in deinem Unterricht? Oder ist das im Prinzip nur so deine persönliche Einstellung, die sich dadurch verändert?
Nein, ich glaube nicht nur die persönliche Einstellung. Man versucht schon, etwas umzusetzen. Also was ich sehr umgesetzt habe, ist, meine Schülerinnen und Schüler müssen sehr viel schreiben. Ja? Das ist mir super wichtig. Ich lege den Fokus, wie auch man jetzt wieder hört, in den nördlichen Ländern, ja Schweden und so, nicht mehr so sehr auf digitale Inhalte, weil ich teilweise einfach finde, dass es zu früh ist. Sie kennen sich, wie sagt man, ja, man geht ja immer davon aus, sie kennen sich sehr gut aus. Sie kennen sich sehr gut mit dem Handy aus. Aber sie kennen sich nicht mit einem Computer aus. Und sie wissen auch nicht, was ein Stand-PC ist. Da fangen wir da schon mal an. Deswegen glaube ich einfach, ja, man muss ein Bewusstsein schaffen und ja, Digitalisierung und digitale Endgeräte sind wichtig. Das ist unsere Zukunft, das wissen wir alle. Aber wir müssen einen Mittelweg finden, weil ja, das Handschriftliche und die Lesefertigkeiten, dieses Handwerkszeug, das man immer schon braucht hat, das wird auch in Zukunft, braucht man auch in Zukunft. Ja.
Ja, da waren jetzt viele Themen, die sehr interessant sind und wichtig sind. Ja, mit KI auch und was das für die Zukunft heißt. Und das sind Dinge, die eben auch wieder wichtig sind, altbewährte Traditionen. Gibt es irgendwas, was du, sei es aus Indien oder auch Ghana, mitnehmen kannst, so kulturell auch? Oder vielleicht auch sagst, das würde ich gerne vielleicht bei uns auch probieren oder was irgendwie auch bei uns nicht schaden könnte, auch im Indien, Heimat des Yogas, du hast gesagt, es wird meditiert. Oder ich habe auch gelesen, dass ich glaube in Ghana am Anfang immer die Nationalhymne gesungen wird. Das finde ich auch sehr, sehr nett.
Was ich sehr, sehr toll finde, war gerade wie in Indien, dass da diese Gemeinschaft und auch in Ghana, dass die Gemeinschaft eine große Rolle spielt, wo ich finde, da bewegen wir uns, oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß auch nicht, da bewegen sich wir ein bisschen weg davon. Ja. Und in Ghana, wie gesagt, dieses Assemble, das war für mich jeden Tag das Highlight. Ja, es ist einerseits sehr brutal, wenn sie da eine halbe Stunde in der Früh durchstehen müssen, Spalier stehen müssen, wie man so schon sagt. Andererseits, ja, weiß ich, wer Geburtstag hat. Die Geburtstagskinder dürfen an diesem Tag zum Beispiel normale Kleidung tragen. Ja, dass jeder weiß, dass sie Geburtstag haben. Ja. Sie dürfen Süßigkeiten austeilen. An die Lehrer, an jeden, an den sie wollen. Ja. Sie kriegen Special Treatment. Sie werden da ein bisschen rausgekommen. Ja. Kurzer Stopp. Was war nochmal die Frage? Ja. Ja, und ich glaube, dass dieses Gemeinschaftsgefühl sehr, sehr wichtig ist, auch bei uns, dass sie das in den Schulen auch wieder ein bisschen umsetzen und dass es wieder ein bisschen familiärer wird. Was ich auch wichtig fände, wir haben ja alle Deutsche, und Standardsprache ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich finde auch, unsere dialektale Vielfalt ist super, super wichtig. Wir bekommen ja jetzt ein bisschen einen Endgegner mit Englisch. Das Denglisch ist altbekannt. Ja. Und ich glaube, es wäre wichtig, gerade wenn auch, wenn ich jetzt kurz ein bisschen politisieren darf, in der Politik auch immer wieder von der Heimat und von den Traditionen und von den Werten gesprochen wird, finde ich, bräuchten wir ein Unterrichtsfach, wo genau das vermittelt wird, wo man wieder mehr vielleicht zur Kultur zurückfindet. Oder auch, sagen wir wirklich, durch die Veränderung unserer Bevölkerung auch neue Bräuche reinbringt. Ja. Unsere Gesellschaft verändert sich, wir kriegen immer mehr Leute, auch aus verschiedenen Ländern. Warum vereinen wir das nicht alles und leben einfach mehr miteinander und lernen voneinander? Ich glaube, sowas wäre super wichtig. Ja, dass man das Altbewährte weiterlebt, ja, aber auch Neues hineinbringt. Ja. Weil, wie wir wissen, Schule ist Vielfalt. Ja. Und es wäre einfach wichtig, wenn man da ja, zu dem auch ein bisschen zurückgeht, würde ich sagen. Mhm.
Ich hätte noch eine Frage, kannst du das jetzt jedem empfehlen, dass du sagst, soll jetzt da jeder so eine Auslandserfahrung machen oder bist du der Meinung, dass das für manche dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten wäre? Wie siehst du das?
Ich würde sagen, bitte macht es alle, aber ich weiß, ich bin ein sehr, sehr offener Mensch und ich bin sehr interessiert, wie andere Länder funktionieren, wie andere Menschen leben, welche Probleme andere Menschen haben. Ja. Und so ist nicht jeder gestrickt und das ist mir vollkommen bewusst. Und gerade wenn du nach Afrika reist oder auch nach Indien, du hast einen sehr großen Culture Shock. Ja. Das ist ein Fakt. Und du musst auch wissen, auf was du dich einlässt. Ja. Deswegen würde ich davon abraten. Ja. Es ist, glaube ich, super öffnend und super bereichernd. Aber man sollte es nicht leichtsinnig machen, weil für mich ist immer auch ein Kritikpunkt an den, an der freiwilligen Arbeit, dass da ja nicht Pädagogen auf Kinder ein bisschen losgelassen werden. Und deswegen wollte ich ein bisschen sehen, wie funktioniert das dann und wie wird man da eingesetzt. Ja, aber prinzipiell glaube ich, um den Horizont zu erweitern, ist sowas spitzenmäßig. Und wie gesagt, Wertschätzung, was man da an Wertschätzung bekommt, aber auch Wertschätzung wieder entwickelt, das ist ein Wahnsinn. Ja.
Und diese Informationen, wie man da jetzt im Prinzip ins Ausland kommt, findet man das leicht? Oder ist es dann doch sehr viel Selbstrecherche dahinter, ein großes Selbstwollen danach?
Ja, also ich glaube, sie sicher selbst wollen. Wer jetzt tatsächlich ins Ausland möchte, es gibt die deutschen Auslandsschulen, wo ich mich bewerben kann. Auch Österreich hat Auslandsschulen, 9 sogar. Ich glaube sogar in Südamerika tatsächlich und in der Türkei und in Tschechien und ich glaube in Rumänien. Also man kann sehr wohl auch als österreichischer Lehrer, wenn du einen Vertrag hast, kannst du sehr wohl auch ins Ausland gehen. Nur du musst halt wollen und musst halt wirklich recherchieren. Aber ich glaube, man sollte sich halt überlegen, ist es was für mich? Ja, das glaube ich ist halt der springende Punkt. Was erwartet mich, dass man halt da nicht blindlings reingeht? Ja, das glaube ich ist wichtig dabei.
Ja gut, vielen, vielen Dank, liebe Radio Igel Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört über 3 unterschiedliche Länder, also inklusive Österreich auch. Und ich hoffe, es hat jetzt war sehr aufschlussreich für alle. Und wir sind sehr dankbar, dass du heute gekommen bist, hier in dieser kleinen, feinen Wohnung von mir. Und jetzt genießen wir noch das Festmahl, was von meinen Kolleginnen hier zubereitet wurde. Und ja. Vielleicht sehen wir uns auch bald wieder. Danke an dich.
Ja, danke schön. Und vielleicht traut sich ja der eine oder andere von den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern nochmals ins Ausland, ja?
Radio Igel.
Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.